Spinell hieß der Schriftsteller, der seit mehreren Wochen in Einfried lebte. Detlef Spinell war sein Name und sein Äußeres war wunderlich. Man vergegenwärtige sich einen Brünetten am Anfang der 30er und von stattlicher Statur, dessen Haar an den Schläfen schon merklich zu ergrauen beginnt, dessen rundes, weißes, ein wenig gedunsenes Gesicht aber nicht die Spur irgendeines Bartwuchses zeigt. Es war nicht rasiert, man hätte es gesehen. Weich, verwischt und knabenhaft war es nur hier und da mit einzelnen Flaumhärchen besetzt, und das sah ganz merkwürdig aus. Der Blick seiner rehbraunen, blanken Augen war von sanftem Ausdruck, die Nase gedrungen und ein wenig zu fleischig. Ferner besaß Herr Spinell eine gewölbte, poröse Oberlippe römischen Charakters, große, kariöse Zähne und Füße von seltenem Umfange. Einer der Herren mit den unbeherrschten Beinen, der ein Zyniker und Witzbold war, hatte ihn hinter seinem Rücken der verweste Säugling getauft. Aber das war hämisch und wenig zutreffend. Er ging gut und modisch gekleidet in langem schwarzen Rock und farbig punktierter Weste. Es geht jetzt also darum, wem die Stadt gehört und der Fluss, dem sie sich neuerdings zuwendet. Ein Schatz soll da am Ufer vergraben sein und es sind jetzt viele hinter ihm her. Da sind zum Beispiel diese Goldgräber, die unter schwarzen Kapuzen vorgucken. Sie haben an der Spree im Sand gebuddelt und sind da gleich auf Geld gestoßen. Berlin, sagen sie, gehört denen, die es entdecken. Nicht ganz, sagt der Herr in dem Raumschiff aus Glas. Die Stadt gehört denen, die sie kaufen. Stimmt nicht, sagen die Kiezpiraten, die auf dem Wasser rumpaddeln. Die Spreeufer gehören allen und das Volk soll jetzt über sie befinden. In Berlin wird mal wieder darum gestritten, wie die Metropole von morgen aussehen soll. Orte gibt es da, die aus dem Nichts wachsen sollen und andere, die verschwinden. Das Jam etwa, es liegt im Bezirk Friedrichshain und ist ein gemeinnütziger Sandplatz an der Spree, der sich zwischen bunt besprühten Ruinen des Mauerstreifens breit macht. Ein Basketballfeld glüht hier in der Sonne, über das Jugendliche aller Hauptfarben und Gewichtsklassen jagen. Es gibt hier Skaterbahnen, Reggae und einen spektakulären Blick übers Wasser. Zerplatzte vor knapp 13.000 Jahren ein gewaltiger Himmelskörper kurz vor dem Aufschlag über Kanada? Eine Forschergruppe um den US-Geophysiker Alan West vertritt diese kühne These. Die Mehrheit der Fachgelehrten hielt davon bislang wenig. Zwar würde eine solche Katastrophe erklären, warum etwa gegen Ende der letzten Eiszeit jäh die Mammuts in Nordamerika ausstarben. Allein es fehlten die stichhaltigen Belege. Jetzt zeichnet sich eine überraschende Wende ab. Der Anthropologe Ken Tankersley grub in den US-Bundesstaaten Ohio und Indiana Gold, Silber und Diamanten aus, die eindeutig aus Kanada stammen. Das ergaben Röntgenanalysen. Wie aber gelangten diese Funde über hunderte Meilen nach Süden? Einige Gesteinsproben müssen noch untersucht werden, aber womöglich, schließt Tankersley, war es damals in der Tat ein im Durchmesser bis zu 5 Kilometer großer Komet oder Asteroid, gefolgt von verheerenden Feuersbrünsten, denen auch die Menschen der Clovis-Kultur zum Opfer fielen. Alan West, Verfechter der Katastrophentheorie, stellt sich das so vor. Die Edelmetalle und Diamanten aus den kanadischen Vorkommen könnten in den reißenden Fluten davongeschwemmt worden sein, in denen die geschmolzene Eisdecke sich südwärts ergoss. Oder Trümmer des Himmelskörpers, die allenthalben einschlugen, schleuderten sie in die Atmosphäre. Nach dem Inferno, meint West, habe es wohl in weitem Umkreis Diamanten vom Himmel geregnet.